Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland und Frankreich haben in Berlin den Élysée-Vertrag gefeiert. Vor 50 Jahren, am 22. Januar 1963, hatte der damalige Bundeskanzler Adenauer und Frankreichs Staatspräsident de Gaulle den Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Höhepunkt der Feierlichkeiten war heute eine gemeinsame Sitzung des Bundestages und der französischen Nationalversammlung im Reichstagsgebäude. Kanzlerin Merkel und Staatspräsident Hollande hoben die gemeinsame Verantwortung beider Staaten für Europa hervor.
Als François Hollande heute früh vom Bundespräsident Gauck begrüßt wurde, war es so bitterkalt, dass die Bläser stumm bleiben und die Hymnen ausfallen mussten. Und auch den bibbernden Schulkindern froren fast die Hände ab. Regierungen und Abgeordnete beider Länder erwärmten sich dafür umso mehr an der gemeinsamen Erinnerung an die historische Leistung des Élysée-Vertrags.
Was lernen wir aus den 50 Jahren deutsch-französischer Freundschaft? Wir lernen daraus, auch die größten Probleme können überwunden werden, wenn wir uns auf die Kraft von Frieden in Freiheit besinnen und wenn wir den Mut zu Veränderungen haben.
Der Vertrag sei auch nach 50 Jahren kein Dokument fürs Museum, meinte der französische Präsident. Es gehe darum, die heutige Generation für Europa zu begeistern. Es geht um die Jugend und immer wieder um die Jugend. Für sie müssen wir dieses europäische Projekt fortführen, dieses einzigartige Projekt, das es sonst nirgendwo auf der Welt so gibt. Dass es zwischen Berlin und Paris zuletzt häufiger geknirscht hat, deutete der Bundestagspräsident eher augenzwinkernd an.
In jeder langjährigen stabilen Beziehung gibt es Phasen der Leidenschaft und solche der Vernunft. Im Augenblick befinden sich unsere beiden Länder eher in einer Phase der, sagen wir mal, leidenschaftlichen Vernunft.
Und genau so geriet dann auch der Kuss zwischen Hollande und Merkel. Auch wenn die visionäre Kraft des Élysée-Vertrags heute immer wieder beschworen wurde, das gegenwärtige Verhältnis ist eher von nüchternem Pragmatismus geprägt. Doch auch damit wollen Angela Merkel und François Hollande der europäischen Einigung neuen Schwung geben und das schon in den kommenden Monaten mit konkreten Reformvorschlägen beweisen.
Über die deutsch-französische Freundschaft und den seit 50 Jahren geltenden Élysée-Vertrag informieren wir Sie auch auf tagesschau.de. In Israel wird heute ein neues Parlament gewählt. In knapp einer Stunde schließen die Wahllokale. Letzten Umfragen zufolge dürfte Premierminister Netanyahu Regierungschef bleiben, trotz kräftiger Stimmenverluste für seine Koalition. Die Wahl gilt als richtungsweisend auch für den künftigen Kurs Israels im Konflikt mit den Palästinensern. Die Wahlbeteiligung war offenbar höher als vor 4 Jahren.
Er will gelöst wirken, doch die Anspannung ist ihm deutlich anzumerken. Benjamin Netanyahu besucht heute seine Wahlkampfzentrale in Tel Aviv, versucht seine Anhänger ein letztes Mal zu mobilisieren. Die Wahl ist noch nicht entschieden, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wahlforscher sind sich zwar einig, dass Netanyahu die nächste Regierung führen wird, doch seine national-konservative Wahlliste hat zuletzt deutlich an Zuspruch verloren. Stark zulegen könnte Naftali Bennett und seine Partei Jüdisches Heim. Der Self-Made-Millionär und ehemalige Siedlerchef vertritt extrem rechte Positionen, versucht aber im Wahlkampf mit sozialen Themen zu punkten. Bennett lehnt einen palästinensischen Staat ab, will Teile des Westjordanlandes annektieren. Vor allem bei jungen und religiösen Israelis kommen seine Parolen gut an. Seine Partei hat bis zuletzt Wahlkampf gemacht. Ziel, der Newcomer Bennett will in eine rechte Regierung. Politik mitbestimmen will auch die Opposition, doch die Parteien sind zerstritten und uneinig. Shelly Yechimovic setzt auf klassische linke Themen. Durch ihre Arbeitspartei könnten am Ende die Partner fehlen, um eine Mitte-Links-Regierung zu bilden. Denn sowohl der ehemalige Fernsehjournalist Yair Lapid als auch die frühere Außenministerin Tzipi Livni haben sich alle Optionen offen gehalten. Beide würden wohl auch mit Netanyahu in eine Regierung gehen. Auch wenn dieser geschwächt aus den Wahlen hervorgehen sollte, er kann wohl zwischen mehreren möglichen Partnern auswählen und taktieren. Es könnte ein spannender Wahlabend werden. Viele Wähler wollen erst heute ihre Entscheidung treffen. Erste Trends werden gegen 21 Uhr erwartet.
Über den neuesten Stand jetzt Informationen von Richard Schneider live aus Tel Aviv.
Erst in einer Stunde werden die Wahllokale geschlossen, aber es gibt erste Umfrageergebnisse und die deuten an, dass es heute Abend tatsächlich hier zu einer kleinen Sensation kommen könnte. Benjamin Netanyahu wird wohl wieder Ministerpräsident werden, aber mit einem extrem geschwächten Likud, mit einer extrem geschwächten Partei. Die Zentrumspartei des Newcomers Yair Lapid könnte die zweitstärkste Partei Israels werden. Und Habayit HaYehudi, das jüdische Heim, in dessen Wahlzentrum wir uns hier befinden, die ultranationale Partei, könnte sogar nur Vierter werden, allerdings mit einer ganzen Anzahl von Mandaten, etwa 14, sagt man. Das heißt im Klartext, die Menschen wollen neue Köpfe. Naftali Bennett auf der rechten Seite, Yair Lapid auf der Mitte-linken Seite. Sie wollen eine neue Politik und die Rechten könnten heute Abend ihre absolute Mehrheit verlieren. Und damit gebe ich zurück zu Marc Bartow.
Die EU-Finanzminister haben den Weg freigemacht für eine Steuer auf Finanzgeschäfte. Sie soll kurzfristige Spekulationen unattraktiv machen. Eine EU-weite Einführung war im vorigen Jahr am Widerstand Großbritanniens und Schwedens gescheitert. Jetzt erlaubten die 27 Finanzminister einer Gruppe von 11 Staaten voranzugehen, darunter Deutschland und Frankreich. Bei dem Treffen in Brüssel fungierte der niederländische Finanzminister Dijsselbloem zum ersten Mal als neuer Chef der Eurogruppe.
Der scheidende Vorsitzende der Eurogruppe nahm den Neuen ins Schlepptau und beide wollten offenbar jeden Gedanken wegwischen, als könne sich nun was ändern. Alles Gerede von Rissen zwischen Nord und Süd, sparsam und verschwenderisch oder was auch immer, sei Unsinn, betonten sie gemeinsam. Aber schon Stunden später zeigten Europas Finanzminister, wie begrenzt ihre Gemeinsamkeit ist. Eine Mehrheit unter ihnen erlaubte 11 Mitgliedstaaten der EU, eine Steuer auf Finanzgeschäfte einzuführen, die 16 anderen bleiben abseits. Aber das ließ den europäischen Steuerkommissar dennoch fast jubeln. Das ist heute auch ein Meilenstein für die weltweite Steuerpolitik. Zum ersten Mal wird eine Finanztransaktionssteuer in einer ganzen Region eingeführt. Eine Region, die 2/3 der europäischen Wirtschaftsleistung erbringt. Die neue Steuer soll nicht alle Finanzgeschäfte erfassen, aber welche, das muss jetzt noch beraten werden, wie alle anderen Einzelheiten. Nur das Ziel ist klar.
Aus deutscher Sicht, aber sicherlich auch aus französischer Sicht, ist der Hauptzweck, dass wir an den Krisenfolgen und an den Krisenkosten auch die Industrie selbst und die Finanzmarktteilnehmer beteiligen.
Deutschland und Frankreich sind die Hauptantreiber hinter dieser Steuer. Sie hoffen nicht zuletzt auf neue Einnahmen.
Aber ob die wirklich fließen werden, das ist noch immer Gegenstand großer Skepsis. Bisher scheiterten solche Steuern stets daran, dass Geldgeschäfte sehr leicht verlagert werden können. Dem will Brüssel begegnen, indem es mit der Steuer nicht an den Geldbewegungen selbst ansetzt, sondern bei denen, die diese Transaktionen vornehmen. Sollte das klappen, dann dürften sehr schnell weitere Länder diese Steuer einführen.
Opel droht mit einem vorzeitigen Aus für die Autoproduktion im Werk Bochum. Aufsichtsratschef Gürski forderte, Unternehmen und Beschäftigte müssten in ihren Verhandlungen über die Zukunft von Opel in Deutschland noch im Februar zu einer Lösung kommen. Falls nicht, werde die Produktion an dem Standort schon Anfang 2015 eingestellt. Bislang sollte sie 2016 auslaufen. Die Bochumer Arbeitnehmervertreter reagierten empört. Das Werk hat mehr als 3000 Beschäftigte.
Und schon wieder Aufregung bei Opel in Bochum. Nachdem im Dezember erst die Geschäftsführung verkündet hatte, die Autoproduktion hier 2016 einzustellen, heute dann die neueste Wendung. Ein Brief vom Aufsichtsratsvorsitzenden Steven Gürski an alle Mitarbeiter. Darin fordert er von allen deutschen Opelanern einen Verzicht auf Lohnerhöhungen. Und weiter: Auch wenn wir bei unseren Verhandlungen keine Einigung erzielen, werden wir uns selbstverständlich an den bestehenden Standortsicherungsvertrag halten. Dieser Vertrag läuft allerdings Ende 2014 aus. Das heißt, das Aus für Bochum käme 2 Jahre früher. Eine klare Drohung in den derzeit laufenden Verhandlungen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der Automarkt auch dieses Jahr weiter schrumpft und Opel die nächsten Jahre keine Gewinne machen wird. Deshalb, so Gürski, müssten alle Mitarbeiter einen Beitrag leisten. Der Bochumer Betriebsratschef Rainer Einenkel spricht von Erpressung.
Ich glaube, dass wir hier erlebt haben, das ist in der Form einmalig. Und vielleicht ist das eine Politik, wie man auch in den USA 17 Werke von General Motors hatte schließen können, nach dem Motto, morgen werdet ihr nicht mehr gebraucht. Aber das geht hier nicht.
Die Arbeiter in Bochum zeigen sich kämpferisch, schließen aber zurzeit einen Streik aus. Das Unternehmen hat ein Ultimatum für die Einigung bis Ende Februar gesetzt.
Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben Piloten und Flugbegleiter auf dem Frankfurter Flughafen gegen längere Dienstzeiten protestiert. Sie legten sich in der Abfertigungshalle demonstrativ zum Schlafen nieder. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit will tagsüber Flugzeiten von 14 und nachts 11 Stunden erlauben. Außerdem sollen Piloten künftig auch fliegen dürfen, wenn sie schon 22 Stunden wach sind. Die Pilotenvereinigung hält die geplante Verlängerung der Dienstzeiten für sicherheitsgefährdend.
In Mali setzen französische und einheimische Truppen ihren Vormarsch in den Norden des Landes fort. Die Islamisten, die dort weite Teile kontrollieren, ziehen sich offenbar zurück. In den vergangenen Tagen eroberten die Soldaten die Orte Diabali, Konar und Douentsa im Landesinneren. Nach Angaben eines Militärsprechers bewegen sich die Truppen nun auf den Ort Hombori zu. Pro Woche wolle man 100 Kilometer in Richtung Norden vorrücken.
Durch französische Luftangriffe zerstört, haben die Islamisten in Djalabi ihre Schützenpanzer und Geländewagen zurückgelassen. Dazu größere Mengen an Handgranaten und Munition. Erst nach den Bombardements sind rund 200 französische und malische Regierungssoldaten in die strategisch wichtige Stadt eingerückt. Wir haben keine Gefangenen gemacht. Wir können auch noch nichts über die Zahl der toten Islamisten sagen. Offensichtlich aber ist einigen im Schutz der Dunkelheit die Flucht aus Djalabi gelungen. Auch unter den Zivilisten soll es Tote gegeben haben. Wie viele ist unklar. Malische Soldaten beginnen mit den Aufräumarbeiten, auch in der Kirche, die die Islamisten verwüsteten. 9 Tage hatten sie die Stadt in ihrer Gewalt. Banken und Apotheken geplündert. Das sind Banditen. Das hat doch nichts mit dem Islam zu tun. Wie kann man denn den Bewohnern ihre Medikamente rauben? Das ist doch unglaublich. Die wollen etwas anderes, aber nicht den Islam. Die malischen Soldaten hätten Djabali allein nie zurückerobern können. Deshalb hängen sie sich an die Fersen der französischen Armee.
Dies hier ist die Straße, auf der sich die französischen Truppen und ihren Nachschub Richtung Norden bewegen. Ihr nächstes Ziel ist es, die Islamisten aus den größeren Städten Timbuktu und Gao zu vertreiben. Doch selbst wenn ihnen das gelingen sollte, so bleibt den Islamisten in der Wüste immer noch ein Rückzugsgebiet von der doppelten Größe Frankreichs.
Bei mehreren Anschlägen sind im Irak mindestens 17 Menschen getötet worden. Zahlreiche wurden verletzt. In Bagdad explodierte eine Autobombe auf einem belebten Markt. In dem Stadtteil wohnen überwiegend Schiiten. Zu den Anschlägen hat sich bislang niemand bekannt. Mehr als ein Jahr nach dem Abzug der US-Truppen hat sich die Lage im Irak noch immer nicht stabilisiert.
An der Universität Düsseldorf berät der Rat der Philosophischen Fakultät über die Plagiatsvorwürfe gegen Bundesbildungsministerin Schawan. Das Gremium soll entscheiden, ob ein Verfahren zum Entzug des Doktortitels eröffnet wird. Das hatte der Promotionsausschuss nach Prüfung der Dissertation aus dem Jahr 1980 empfohlen. Sollte tatsächlich ein Verfahren eingeleitet werden, bedeutet das für Schawan nicht automatisch die Aberkennung des Doktortitels. Schnee und Eis haben den Verkehr in vielen Regionen Deutschlands erneut ausgebremst. Wie hier in Hamburg kam es auf den Straßen zu Staus und Behinderungen. Auch auf der A7 ging es nur schleichend voran. Am Hamburger Flughafen mussten mehrere Flüge gestrichen werden. Die Lage auf dem Frankfurter Airport hat sich mittlerweile wieder etwas entspannt. In Darmstadt führten überfrorene Oberleitungen im öffentlichen Nahverkehr zu Beeinträchtigungen.
Auch die Iberische Halbinsel leidet unter den Folgen heftiger Schneefälle. In Nordportugal mussten zahlreiche Schulen geschlossen bleiben, weil die Schulbusse nicht mehr fahren konnten. Autos kommen auf zugeschneiten Straßen nur noch mit Schneeketten voran. Alle verfügbaren Räumfahrzeuge sind im Einsatz. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 23. Januar.
In den nächsten Tagen erwartet uns vielerorts trübes, aber ruhiges Winterwetter. Ab Freitag macht sich im Norden Deutschlands hoher Luftdruck und trockenere Kaltluft bemerkbar, in der sich häufiger die Sonne zeigen kann. Heute Nacht ist der Himmel überwiegend bedeckt, stellenweise fällt ein wenig Schnee. Vor allem im Nordwesten sowie im Süden Bayerns und Baden-Württembergs klart es auch mal auf. Auch am Tag meist wolkenverhangen, in der Südwesthälfte örtlich neblig. Hier und da rieseln ein paar Flocken. Die Sonne bekommt am ehesten im Nordwesten und äußersten Süden eine Chance. In Küstennähe weht der Wind teilweise mäßig aus Ost bis Nordost, sonst schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Wo es heute Nacht aufklart, ist strenger Frost möglich, am Oberrhein dagegen nur knapp unter dem Gefrierpunkt. Dort morgen bis +3, in Teilen Thüringens bis -8 Grad. Auch im Südwesten wird es ab Donnerstag wieder kälter. Wolken gibt's fast überall, Schnee fällt aber nur wenig. Ab Freitag kann sich dann vor allem im Norden auch die Sonne wieder häufiger zeigen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Tom Buro informiert Sie über die ersten Wahlergebnisse aus Israel. Und Bundeswehrmission an der türkisch-syrischen Grenze. Die Reise der Patriots zum Einsatzort. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.